Wie stellst du dich eigentlich vor heutzutage, wenn man dich fragt?
Die Kurzantwort, wenn ich 10 Sekunden habe, dann sage ich, ich bin Anwalt. Die korrekte Antwort wäre, ich bin Social Entrepreneur. Social Entrepreneur heißt für mich, dass Leute zusammenzuführen, mein berufliches Hauptthema geworden ist über die letzten knapp 30 Jahre. Einen Großteil meiner Zeit verbringe ich in Verwaltungsräten, also in Boards. Und ich würde sagen, die andere Hälfte meiner Zeit verbringe ich damit Menschen zusammenzubringen.
Okay. Das ist ja schon mal eine interessante Berufung. Jetzt bin ich gespannt, wie du da natürlich hingekommen bist. Das pausieren wir noch kurz, da gehen wir gleich aber rein. Aber wenn du dieses Social Entrepreneur Spielfeld dir betrachtest, aus was besteht es heutzutage? Du bist Anwalt, du hast ja deine eigene, ja, Anwaltskanzlei. Was kommt da noch dazu?
Was ich mache. Ich bin vermutlich in, sagen wir mal, ein Dutzend Firmen bin ich im Verwaltungsrat. Das sind typischerweise Tech-Unternehmen, Biotech, KI-Firmen, in der Schweiz, in den USA. Ich berate Venture Funds, Private Equity Funds, ebenfalls in den USA und in Deutschland und in der Schweiz. Was ich schon seit 15 Jahren nicht mehr mache, ist als Anwalt Stunden zu verkaufen. In Verwaltungsräten bin ich nach wie vor der Anwalt im Verwaltungsrat oder im Aufsichtsrat, weil ich halt die juristischen Themen kenne, die Bedürfnisse der Unternehmer kenne, weiß, wie das rechtlich einzuordnen ist, aber das Heavy Lifting, selber Verträge schreiben oder selber M&A-Transaktionen verhandeln dafür, das mache ich seit 15 Jahren nicht mehr, dafür habe ich keine Zeit. Ich investiere im Deep Tech Space, ebenfalls in den USA und der Schweiz vor allem. Und verbringe, wie ich es ausgeführt habe, etwa 50% meiner Zeit damit, Netzwerke zu unterhalten, die ich über die letzten 27 Jahre gebaut habe in verschiedenen Ländern und ständig neue zu kreieren.
Dann schauen wir uns doch mal an, wie das begonnen hat. Also du hast wahrscheinlich irgendwann mal Jura studiert, wenn du Anwalt bist, und das wird wahrscheinlich auch dein Berufseinstieg gewesen sein, oder?
Ganz klassisch war. Wollte immer Anwalt, Wirtschaftsanwalt werden, habe in St. Gallen studiert an der HSG, weil das die Uni ist in der Schweiz, die am meisten sich auf das Thema Wirtschaftsrecht fokussiert hat. Habe dann Anwaltspatent gemacht, bei einer Top-Kanzlei begonnen, mich sehr früh selbstständig gemacht, war also in meinem ganzen Leben ein Jahr lang angestellt, nämlich als Referendar. In Zürich ist das ein Jahr, dauert das ein Jahr, ist man ein Jahr lang Referendar und seitdem selbstständig. Zuerst eben als Anwalt, habe dann meine eigene Praxis aufgebaut in Zug und diese dann rein fusioniert in eine größere Zürcher Kanzlei. Und dann war ich 10 Jahre Partner in dieser größeren Zürcher Kanzlei, um dann in den Konsulentenstatus zu treten und das in den Konsulentenstatus treten heißt, dass ich ab dann eigentlich keine Stunden mehr verkauft habe, sondern eben mich auf Verwaltungsratstätigkeit konzentriert habe und auf den Aufbau der Communities, der Business Communities vor allem.
Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass diese Business Communities und Netzwerken dann so der Schlüssel für dich sind?
Letztens war ich an einem 60. Geburtstag eines Freundes von mir, der war im Parlament in der Schweiz, Jus-Professor. Da habe ich ihn gefragt, du Hans-Uli, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Dann hat er mir gesagt, da kannst du dich nicht mehr erinnern. Du hattest, als wir Referendare waren, hattest du einen Referendarenclub gegründet. ich hatte es echt nicht mehr präsent, aber das zeigt mir, das hatte ich schon immer in mir drin. Wo immer ich war, hatte ich das Bedürfnis, Leute zusammenzunehmen. Und wenn man das jetzt analysiert, weshalb, von wo kommt das, dann hat das wohl damit zu tun, dass ich Menschen mag, dass ich spannende Menschen insbesondere mag, Leute, die etwas bewegen. Und da auch mein Tag hat, wie jeder Tag von jedem 24 Stunden. Es ist aber nicht möglich, mit ganz vielen Menschen Kontakt zu halten, auch wenn man die noch so spannend findet. Und ich glaube, aus diesem Drang heraus, aus diesem Bedürfnis heraus, mit möglichst vielen spannenden Menschen Kontakt zu behalten, habe ich einfach, wo immer ich war, beruflich begonnen, Clubs oder Communities zu kreieren, so dass ich die Leute, die ich spannend fand, dort sammeln konnte, um dann um so sicher zu sein, dass ich den Kontakt mit ihnen nicht verliere. Das ist eine wirklich effiziente Art und Weise, um eben mit möglichst vielen Leuten im Gespräch zu bleiben, im Kontakt zu bleiben, sich inspirieren zu lassen, Ideen zu kriegen. Und das, diese Neugierde auf Menschen, das zieht sich dann durch mein ganzes berufliches Wirken hindurch. Und das ist wohl der Grund, weshalb ich jetzt, weiß auch nicht, von 10 verschiedene Communities im Laufe der Jahre gegründet habe, die eigentlich alle noch wunderbar laufen und mittlerweile, muss ich sagen, relevant sind in der heutigen Wirtschaft, Wirtschaftsszene.
Das ist interessant. Also die sind ja schon, wie du gesagt hast, bist schon seit 30 Jahren dabei. Wie fängt man da an? Also wie gründet man eigentlich so einen Club und wie sorgt man dann dafür, dass sich das Ganze nicht verläuft? Weil ich sehe viele Leute Clubs und irgendwelche, sage ich mal, Events, Communities gründen, digital, in Person. Und die meisten gibt's dann irgendwann nicht mehr, ja. Das ist ähnlich auch wie mit unserem Format Podcast. Das ist auch schnell gemacht, aber dann, das dann über mehrere Jahre und Episoden zu machen, das machen dann immer nur wenige einstellige Prozent. Also, wo fängt man an, einen Club zu gründen? Erste Frage dann. Und dann die zweite ist, wie versandet der nicht?
Die Menschen, die mich interessierten, waren die Leute, die erfolgreich waren. Und erfolgreich definiert, also breit definiert. Das kann ein erfolgreicher Unternehmer sein, es kann ein CEO sein einer großen Firma, das kann aber auch ein Kunstmanager sein. Und erfolgreiche Menschen sind per se alle super busy. Die sind entweder schon gut vernetzt, sind schon in vielen Organisationen dabei und haben eigentlich eh keine Zeit für irgendwelche Clubs. Deshalb habe ich mir überlegt, also gut, wie gelangt man jetzt an diese erfolgreichen Leute, die ja aber keine Zeit haben? So, was erfolgreiche Leute in der Regel interessiert, wofür sie sich Zeit nehmen, ist, andere erfolgreiche Leute kennenzulernen. Und deshalb haben wir gesagt, gut, also ich bin uninteressant, ich bin junger Anwalt. Wenn ich an einen erfolgreichen Unternehmer rantrete, dann denkt er, der will mir nur Stunden verkaufen. Also kann ich mich selber schlecht als ein Grund ins Feld führen, um da Zeit mit mir zu verbringen. Das heißt, ich muss eine Organisation kreieren, ich muss eine Community kreieren, wo andere relevante Menschen dort sind, sodass die Leute, die ich anfrage, einlade, in diesen Kreis beizutreten, einladen, obwohl ich dort bin, wegen den anderen interessanten Leuten. Das ist das war meine Überlegung und das bin ich auch heute noch überzeugt, das ist das Zentrale. Das heißt, die Qualität einer Community steht und fällt mit der Qualität der Mitglieder, jedes einzelnen Mitgliedes. Und jede Community, die ich gemacht habe, die zeichnet sich dadurch aus, dass ich brutal picky war, dass ich sehr stur an meinen Kriterien festgehalten habe, was das, ob man qualifiziert für die Community eingeladen zu werden oder nicht. Und die meisten Leute heute kommen, weil sie einfach sehen, wer da dabei ist. Und diese Neugierde auf die super spannenden Leute, die ist eben auch bei top erfolgreichen Menschen nach wie vor gegeben. So, jetzt wie beginnt man damit? Ich habe niemanden gekannt. Ich komme aus einem bürgerlichen Haus, kannte wirklich auch die St. Galler, meine HSG-Kollegen. Da wird viel gesagt, ja, du hast das Netzwerk von der Uni mitgenommen. Völlig falsch, weil ich war viel zu jung in dem Thema unterwegs. Alle meine Studienkollegen und Freunde, die waren noch nirgends in ihrer Karriere, als ich begonnen hatte mit 30, vor 30, mich mit dem Thema von Communities zu befassen. Das heißt, ich musste also in eine Gruppe von Menschen einbrechen, wo ich keinen Zugang hatte dazu und wo ich der Jüngste war. Und wie ich das gemacht habe, und das sage ich gerne jedem, wenn man sowas machen will, du musst ein oder zwei gute Namen haben. Mhm. Und mit diesen ein oder zwei guten Namen, dann, die kannst du dann leveragen. Mit denen gehst du dann auf Menschenfang. Ja, mit denen holst du dann andere interessante Leute. Und wie man diese ein oder zwei gute Leute kriegt, das ist Zufall, das hängt viel mit Serendipity zusammen, ja, also da hat man Glück oder nicht Glück. Ich in meinem Fall hatte insofern Glück, als die führende Wirtschaftszeitung der Schweiz Bilanz mich mit etwa 30 Jahren porträtiert hatte als einer der erfolgreichsten Anwälte in meinem Bereich M&A. Das war sehr ungewöhnlich, dass einer, der so jung war, da in dieser Artikel aufgenommen wurde. Das hat aber dazu geführt, dass ich dann Einladungen bekam von Firmen, die eben relevante Leute zusammennahmen. Die fanden jetzt eigentlich plötzlich auch relevant, weil sie in dieser Zeitung erschienen oder in diesem Magazin erschienen. Und da habe ich dann auf dieser Veranstaltung eigentlich die zwei Leute getroffen, die relevant sind, die auch jung waren, die damals schon relevant waren, heute noch relevant sind. Und denen habe ich ein bisschen nach Bill Gates-Manier erzählt, ich habe da einen Club, wo relevante Leute dabei sind und ihr seid eingeladen. Obwohl das, was ich hatte zwar so lose Grüppchen, aber das war by no means so elitär, wie ich das dann denen den Anschein gab, dass es sei. Aber beide haben zugesagt und damit hatte ich dann wirklich, mit diesen zwei Namen hatte ich dann eine Basis, um andere wirklich relevante Menschen anzusprechen und sagte, Herr X und Herr Y sind auch dabei und damit hatte ich den Fuß in der Türe und damit konnte ich beginnen, das Netzwerk wirklich, ein wirklich relevantes Netzwerk aufzubauen. Mhm.
Super interessant. Wir machen gleich noch die zweite Frage mit dem, wie pflegt man das und wie schaut man, dass das auch 30 Jahre besteht? Aber zwei Rückfragen. A, was waren deine Kriterien am Anfang, die du gesagt hast, das sind die Kriterien und daher warst du so picky?
Im Laufe der Zeit habe ich verschiedene Communities mitgegründet oder kreiert. Und jede Community hat ein eigenes Anforderungsprofil. Am Anfang, und wenn ich über diese zwei Herren spreche, die ich da angegangen bin und Overselling gemacht habe, dann ist das eine Community, die heißt Entrepreneurs Roundtable. E-R-T.org ist die Webseite. Und Entrepreneurs Roundtable, das ist der Nukleus von all den anderen Communities, die ich dann gemacht habe. Wir sind jetzt heute hier im Club zum Rennweg in Zürich. Das ist ein Club, den ich auch als Founding Chairman mitgegründet habe 2005. Das ist ein Member-Club mit Küche und also Gastrobetrieb, aber eben nur für Mitglieder. Der ist auch entstanden aus diesem Entrepreneurs Roundtable. Aus diesem Entrepreneurs Roundtable ist auch World Minds entstanden. Worldminds.org, das ist eine Community mit heute 1500 Mitgliedern weltweit, wo jetzt auch Axel Springer eingestiegen ist als Aktionär. Und also jede dieser, und ich erwähne diese drei Communities, weil jede eigene Kriterien hat. So, Entrepreneurs Roundtable, das habe ich so definiert. Ein Entrepreneur habe ich verstanden als jemand, der etwas bewegt, jemand, der in jungen Jahren vieles bewegt. Und das heißt jetzt bei dem Club CEO, Chairman einer Firma mit 1 Milliarde Umsatz oder mehr. Ultra High Net Worth Individual mit 500 Millionen Assets, die man privat investiert, über die man selber verfügen kann, oder Opinion Leader. So, das waren für mich Entrepreneurs, also Leute, die eben die etwas bewegen. Das war das Kriterium und dieses Kriterium habe ich eigentlich schon bei den ersten zwei angewandt und deshalb bin ich die auch angegangen und damit hatte ich die Basis gelegt, um das dann zu multiplizieren.
Verstanden. Okay, und dann bist du auch niemals von diesen Kriterien sozusagen abgewichen, weil du gesagt hast, du musst picky bleiben, wenn es zu groß wird oder aufweicht, dann
kriege ich keine interessanten Leute mehr. Jeden, den ich auch heute, den ich anfrage, der schaut, der möchte wissen, wer ist dabei. Und wenn er das Gefühl hat, er kommt da in einen pensionierten Club oder er kommt in einen Club, er führt ein 10 Milliarden Unternehmen und da ist jemand, der ein der einen Handwerksbetrieb führt mit 100 Millionen Umsatz, dann interessiert das den in der Regel nicht und ich kriege dann diese guten Top-Leute nicht mehr. Und das wäre natürlich ein Desaster. Und deshalb sind es zwei Regeln, oder über die Regeln, wie ich das Netzwerk dann am Laufen erhalten habe, können wir, also weiß nicht, ob da noch eine Frage kommt. Aber ich glaube, zentral für eine Community, damit es funktioniert, ist ein gewisses Mindestmaß an Homogenität. Das heißt, die Leute müssen in einer ähnlichen Welt leben, die müssen eine ähnliche Sprache sprechen, die müssen, und dann funktioniert das, dann können die Leute Beziehungen aufbauen, echte Beziehungen aufbauen. Wenn das zu wild ist, zu verstreut, dann kriegt man keine Community hin. Das mag interessant sein für einen Abend. Jetzt habe ich da mit jemandem gesprochen, ein Anthropologe. Das mag interessant sein für einen Abend, aber da entsteht keine Community, sondern das sind alles eben Leute, die in der Wirtschaft vieles bewegen und dann ergeben sich automatisch ein Haufen Themen. So, also Homogenität, Mindestmaßen Homogenität ist zentral und deshalb eben klare Kriterien, und von denen darf man nicht abweichen. Wenn man abweicht, dann wird die Community sich verlaufen.
Verstanden. Ja, wie pflegt man sowas? Weil am Ende des Tages, heutzutage, kriegt man so viel Notifications, E-Mails, Angebot. Überall kann man hingehen. Ich glaube, es gibt mehr Content als in Summe Aufmerksamkeit und Zeit die Menschheit hat. Netflix, Amazon, ne? Man kann überall seine Zeit verbringen. Wie hast du es denn dann geschafft, dass diese Communities sich entweder verselbstständigt haben oder eben so lange am Leben geblieben sind bis heute?
Das mit dem Verselbstständigen ist so eine Sache. Mein Learning ist, Communities brauchen permanent jemand, der Energie reingibt. Ich bin eben mindestens 50% meiner Zeit verbringe ich damit, Energie reinzugeben in die bestehenden Communities. Man kann nicht davon ausgehen, dass das selbstständig weiterläuft. So, das ist das eine. Das heißt, da muss man wirklich Spaß haben dran, sonst sollte man gar nicht damit beginnen, weil eben ein Selbstläufer wird das in der Regel nicht, oder in meinem Fall sind das nie Selbstläufer. Die entwickeln sich alle großartig, geografisch und dynamisch und von der Qualität, von der Tiefe der Beziehungen, aber ich bin permanent dahinter und gebe Energie rein. Das ist zentral. Wie hält man so eine Community am Leben, oder was muss man machen, damit Leute, die super beschäftigt sind, dann sich immer wieder Zeit rausschneiden dafür? Man muss relevant sein. So, wie wird man relevant? Ich glaube, man kann relevant sein, indem man über die Content-Schiene fährt oder indem man ein anderes Thema bespielt, das den Leuten wichtig ist. Und das ist, großes Wort, Freundschaft. Oder echte Beziehungen, echter Austausch. So, die Content-Schiene, die fahre ich mit World Minds. World Minds ist eine Community mittlerweile von 1500 Mitgliedern global. Global heißt jetzt Europa und USA und Middle East. Und das sind 1000 Wissenschaftler und 500 Business Leaders und Politiker oder ehemaliger Politiker. Da sind Leute dabei, ehemaliger Chef vom CIA. Der heißt Milliardäre, Bill Gates ist dabei, Matthias Döpfner und so weiter. Also das ist eine sehr High-Level-Community, die sich stark definiert über Content, indem wir eine Bühne kreieren, wo Wissenschaftler, Top-Wissenschaftler, Harvard, Stanford, ETH, you name it, wir haben etwa 15, 20 Nobelpreisträger, die Mitglieder sind, wo Top-Experten in einer sehr gerafften Form persönlich, also nicht virtuell, sondern persönlich in einem Event Cutting-Edge-Knowledge in ihrem Gebiet in sehr geraffter Form in 18 Minuten weitergeben. So, das ist Top-Content, sehr exklusiv, perfekt kuratiert von anderen Gründern, Mitgründern. Das ist die eine Community. So, das läuft, da bin ich mittlerweile nicht mehr der Chairman, sondern nur noch Mitglied des Stiftungsrates. Da sind jetzt andere Leute im Driver Seat, die das weitertreiben, sehr professionell. Es ist eine wirklich große Organisation geworden, die viel Spaß macht und mich auch immer wieder inspiriert, content-wise. So, beim Entrepreneurs Roundtable habe ich einen anderen Ansatz. Dort ist es wirklich, ist meine Tagline für diesen Kreis, to create a unique circle of friends. Mhm. Und das gibt's in diesem, auf diesem Level, ja, wo gibt's das eigentlich nicht. Und wenn ich von Level spreche, einfach, und ich möchte jetzt kein Name-Dropping machen, aber einfach damit man weiß, von was ich spreche, oder wer ist da diesem Entrepreneurs Roundtable dabei, dass ich in verschiedenen Ländern mache? Ich mache es in Deutschland, ich mache es in der Schweiz, ich mache es in Frankreich, ich mache es in Holland, in Polen. Das sind Group-CEOs von, immer CEOs, also Chairman von Firmen wie AXA-Gruppe oder Mercedes-Benz oder Henkel oder Adecco, also Vivendi in Frankreich. Das sind also etwa 500 Führungskräfte auf diesem Level, die sich die Zeit nehmen für die Meetings oder Rheinmetall und so weiter, die sich Zeit nehmen für diese Meetings, weil es dort im Kern um den persönlichen Austausch geht von Top-Führungskräften, Leaders, untereinander. Es gibt immer Content, ja, dann erzählt der CEO von der Swiss Re über die Transformation, die er gemacht hat bei der Swiss Re und die Probleme, die er hat. Dann erzählt der CEO von Hilti über, was Kultur bei Hilti bedeutet. Und das sind, also es gibt immer einen Content-Teil, aber der ist untergewichtet gegenüber dem Teil, wo es wirklich um das Sharing geht der Menschen, der Mitglieder untereinander beim Dinner. Und wo ich immer ein Q&A mache, wo ich dann dem Gast gebe, und das ist immer ein Mitglied, das einen Abend hostet, so dass jeder Abend eben anders ist, wo ich ein Q&A mache, wo ich immer die persönlichen Fragen stelle, nicht, werdet ihr jetzt die Guidance einhalten, die ihr an der letzten Pressekonferenz gegeben habt? Das sind nicht die Fragen, die Mitglieder interessieren, sondern, was war dein biggest Oh-Shit-Moment? Wo ist mal wirklich was schiefgelaufen? Was hast du daraus gelernt? Was würdest du dein your younger self dir als Rat mit auf den Weg geben, was du heute anders machen solltest, als du früher gemacht hast? Und so weiter. Also wirklich persönliches Sharing. Und das sets the tone. Wenn der Gastgeber dann eben diese Fragen, sehr persönlichen Fragen beantwortet, dann gibt es ein klares Zeichen an die Mitglieder, die im Raum anwesend sind. Jungs, no corporate small talk, please. This is a protected platform. Ja, hier können wir offen und ehrlich sein zueinander. Oder ich hatte einen ein langjähriges Mitglied, Chairman, Gründungschairman eines börsenkotierten Schweizer Unternehmens, Milliardär, hat dich gefragt, was ist dein biggest regret, was ist dein größtes Bedauern, was bedauerst du am meisten? Und dann sagte er, vor 40 Wirtschaftsführern, sagte er, mein größtes Bedauern ist, dass ich nicht mehr Zeit mit meinem Vater verbracht habe. Er ist vor 3 Jahren gestorben und ich dachte, shit, ich hätte mehr Zeit mit ihm verbringen sollen, aber ich war so busy und ich dachte, das hat noch Zeit. So. Und das ist natürlich ein tief persönliches Sharing, dass es sonst wohl kaum in einer Gruppe gibt von derartig relevanten Menschen. Und ich meine, es gibt das Saying, it's lonely at the top, und das tönt so plakativ. aber es ist sehr, sehr wahr. Und das ist der Value, den dieser Entrepreneur Roundtable den Mitgliedern gibt, dass sie unter ihresgleichen alle Leute ein Stück weit lonely at the top unter ihresgleichen den Austausch pflegen können.
Echt klasse. Das heißt, ihr habt dann diese Formate, da gibt es dann ein Dinner mit 40 von diesen Business-Leadern und du machst das, du hast ja vorhin gesagt, 50% deiner Zeit sozusagen steckst du da rein, oder? Das heißt, du organisierst diese Dinner-Events oder wie oft findet das statt? Was gibt es da irgendwelche Regeln oder machst du das nach Gefühl?
Nein, da gibt es einen Jahreskalender, der wird immer typischerweise 12 Monate im Voraus publiziert, denn die Leute sind ja alle super busy, damit sie sich die Saved Dates eintragen können. Da wird jeweils im Voraus der Gastgeber und der Ort kommuniziert und die Zeit. In Deutschland mache ich das zusammen mit meinem langjährigen Freund Pascal Forster. In der Schweiz bin ich im Driver's Seat. In Frankreich bin ich auch im Driver's Seat zusammen mit einem französischen Kollegen, Karl Azar, der vor Ort ist. Und in der Schweiz werde ich im 26 etwa 18 Events haben. Das sind Teil 3 internationale Events, wo ich dann alle Mitglieder aus allen Chaptern einlade, nach Abu Dhabi, da waren wir zum Beispiel im Oktober, oder jetzt morgen geht's nach Tallinn und nach Helsinki, wo wir dann jeweils typischerweise mit dem Head of State oder dem Defense Minister oder den führenden Unternehmen vor Ort sprechen und uns austauschen in einer Gruppe von 30, 40 aus all den Ländern, wo eben der Entrepreneurs Roundtable dabei ist. Also ich würde sagen, von diesen 19 Events jetzt in der Schweiz, 3 internationale und der Rest nationale Events, da ist dann immer ein Host, jedes Mal ist ein Mitglied der Host. Eben, da sind wir bei Swiss Re beim CEO, da sind wir bei der UBS, da sind wir bei der Zürich Versicherung. Und in Deutschland machen wir etwa, ich würde sagen, 8 Events pro Jahr plus die internationalen. Da sind wir jetzt das nächste Mal bei Rheinmetall oder waren wir bei Daimler-Benz, bei Mercedes-Benz oder bei der Commerzbank. Oder das geht dann so reihum. Jeder Event ist also anders. Jeder Gastgeber hat seine persönliche Note und hat seinen Content-Teil, den er dann da bringen möchte. Aber der Kern ist immer der gleiche. Zentral ist dann das Personal Sharing, das Q&A mit dem Host, wo es eben auch persönlich wird. Das letzte Mal waren wir bei Fresenius mit dem CEO Michael Senn. Super spannend, wie er diesen Turnaround-Case beschrieb, den er realisieren musste, damit die Fresenius heute dort steht, wo sie steht. Das war nicht der Fall, als er angetreten ist. Ja, was hat er gemacht? Wie hat er, welche Maßnahmen musste er ergreifen? Das ist schon super interessant.
Wahnsinn. Und dann heißt es einfach konstant nicht aufhören, oder?
Ganz genau. Also ich bin jetzt dran, das Jahresprogramm 27 zu finalisieren für die Schweiz und Pascal für Deutschland, damit das noch vor der Sommerpause rausgeht, damit sich das die Leute wieder blockieren können, diese Abende. Und sobald das 27 beginnt, bin ich am 28er dran. Und wenn es 19 Events sind pro Jahr auf diesem Level, kannst du dir vorstellen, da kann ich nicht meiner Sekretärin sagen, sprich mal mit dem CEO von der und der Gesellschaft und mach das mit ihm, sondern das ist Chefsache, ja, da spreche ich mit den CEOs oder den Chairmans der großen Firmen und sage, wie können wir jetzt da diesen Event machen bei den Schweizerischen Bundesbahnen, wie können wir diesen Event machen beim Schweizer Fernsehen oder was es daneben ist. Und das ist auch das, was mir Spaß macht, natürlich.
Wenn man jetzt hört, du bist dann auch noch in so vielen Boards, ich meine, du hast dann deine Anwalttätigkeit natürlich in anderer Form, beratend tätig, Investor und du hast dieses Netzwerke. Was steckt denn da noch so dahinter? Wie viele Leute hast du da, eine Organisation, eine Firma, die das mit dir zusammen macht?
Wir sind 6 Leute, die die den Entrepreneurs Roundtable betreiben, am Leben erhalten, vorwärts stoßen. Dann World Minds hat eine eigene Organisation, ich würde sagen, das sind vermutlich ein Dutzend Festangestellte. Mhm. Clubs und Rennweg haben wir auch, das ist natürlich eine Küche und Personal, das sind vielleicht auch ein Dutzend Festangestellte, plus ein Verwaltungsrat, plus eine Geschäftsleitung. Also jede dieser Communities hat ihre eigene Struktur, ihre eigene Governance. Alleine kann ich das schon lange nicht mehr bewältigen.
Frage noch, bevor ich die eigentlich wahrscheinlich wichtigste stelle. Jetzt, ist das ein Herzensprojekt oder ist das auch wirklich was, wo du sagst, da verdienst du Geld? Also sind das Mitgliedschaften, die da sind oder wie funktioniert das?
Ich hatte 8 Jahre lang, ich hatte das 1999, habe ich diesen Entrepreneurs Roundtable gegründet und 8 Jahre lang habe ich das völlig es gab keine Mitgliedschaftsgebühr. Niemand zahlte etwas. Ich habe das wirklich aus Neugierde auf Menschen und Freude an den Menschen gemacht und hatte selber enorm viel Spaß dabei und wurde und Inspirationen mitgenommen. Und dann nach etwa 8 Jahren hat ein Freund von mir, ein Hedgefonds-Milliardär, hat er mir gesagt, du weißt du eigentlich, dass ich wegen dir 400 Millionen Schweizer Franken verdient habe? Und sagte ich, nein, wie ist denn das gegangen? Ja, wegen dir habe ich den und den kennengelernt, habe bei ihm 100 Millionen investiert, dann ist die Company an die Börse gegangen und so daraus sind 400 Millionen geworden. Danke. Und dann dachte ich eigentlich, bin ich ein Esel, ja? Jetzt bin ich da kleiner Anwalt, verkaufe Stunden, zahle die ganze meine Sekretärin, das alles zu organisieren während 8 Jahren, und das macht mir auch viel Spaß, aber andere Leute verdienen richtig viel Geld damit und ich subventioniere das alles, das kann ja nicht sein. Das ist ja Wert, den ich generiere. Und dann habe ich begonnen, nachdem ich das also 8 Jahre völlig gratis gemacht habe, Mitgliedschaftsgebühren zu erheben. Mhm. Und da gab es auch zu meinem ganz großen Erstaunen, dachte ich, kann ich das, darf ich das? Das ist ja ein so schöner Freundeskreis geworden. Mhm. Kann ich jetzt da einfach beginnen, den Leuten eine Rechnung zu schicken? Das war wirklich schwierig für mich, dieser Entscheid. Aber das wurde problemlos akzeptiert. Ja, niemand, also eigentlich das einzige Feedback, das ich kriegte, ist, weshalb verlangst du so wenig? Der Wert ist ja enorm. Und seit 2008 habe ich dann begonnen, also Mitgliedschaftsgebühren zu erheben. Und damit kann ich jetzt den Apparat bezahlen, damit kann ich die Flüge bezahlen und auch etwas an die Stunden, die ich investiere.
Mhm. Okay, verstehe. Und natürlich der eigentliche Wert ist ja das Netzwerk selbst.
Genau.
Ja. Okay. Wenn du jetzt, das heißt die
Videos... Also eben, meine ganzen Mandate, Beiratstätigkeiten, Advisory Board-Tätigkeiten, Verwaltungsratstätigkeiten, die Leute möchten natürlich mein Netzwerk, diese 500 Wirtschaftsführer, den Zugang zu diesen 500 Wirtschaftsführern, den möchten sie dabei haben. Ja? Also ich hoffe, dass sie auch meinen Pragmatismus und den Background von mir als Anwalt, Wirtschaftsanwalt forwards-looking und action-oriented, diesen Habitus, dass sie den auch möchten im Board, im Advisory Board. Aber faktisch denke ich, es gibt viele gute Anwälte, auch solche mit Wirtschaftsverständnis. Aber das Netzwerk ist das, gibt vielleicht nicht so viele Leute, die so ein Netzwerk haben. Und das ist das natürlich, was die Leute interessant finden. Und so finanziere ich dann eigentlich meine Hypothek.
Wenn du jetzt auf das Ganze zurückblickst, also wie du angefangen hast als Anwalt, dann die Netzwerke aufgebaut hast bis heute hin, was sich daraus natürlich auch alles entstanden ist, was wäre denn dein einer Tipp an deine Zielcommunity, an so Business Leader, Thought Leader?
Ich stoße immer wieder, wenn ich Menschen, typischerweise CEOs von börsenkotierten Firmen, die neu in die Position kommen und ich die einlade, dann kommt es manchmal vor, dass ich eine Antwort kriege, ich bin so busy intern und mit meinen Shareholders, dass ich keine Zeit habe für eine Business Community. Mhm. Und da staune ich immer wieder, dass jemand, der ja überdurchschnittlich intelligent ist, denn sonst kommt man nicht in diese Position, den Wert von Communities, von relevanten, also nicht irgendwelchen Communities, aber den Wert von Communities von Peers nicht sieht. Denn ich habe jetzt das letzten 27 Jahre gesehen, wie da Top-CEOs auf dieses Netzwerk zurückgegriffen haben in geschäftlichen Situationen, mit geschäftlichen Fragestellungen, aber auch mit privaten Fragestellungen. Die Frau ist krank und braucht Zugang zum besten Spezialisten im besten Universitätsspital des Landes. Da kann man mit Sicherheit, ist einer im Kreis, der genau diesen Menschen, diesen Professor persönlich kennt. Ich möchte unbedingt ein Ticket für das WM-Finale. Der das organisiert, der die Firma führt, der das organisiert, ist sicherlich im Netzwerk drin. Ich muss eine Referenz einholen über jemanden, den ich einstellen möchte oder den ich in meinem Board möchte. Garantiert gibt es Leute in diesem Kreise, die diese Person kennen. Also was ich gesehen habe über den Nutzen, der generiert wurde über dieses Peers-Netzwerk, da wackeln einem die Ohren. Und dass einer, der in eine relevante Position kommt, das nicht sieht, auch nur schon aus seiner persönlichen Sicht raus, denn er macht den CEO-Job vielleicht während 8 Jahren und dann muss er sich überlegen, was mache ich dann? Mache ich dann den nächsten CEO-Job? Ja, welchen CEO-Job kommt denn da? Je mehr Leute ich kenne, auch außerhalb meiner Industrie, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich interessante Opportunities da eröffnen. Oder wenn man eher gegen das Ende der Laufbahn ist, mache ich nachher Boards, mache ich nachher Aufsichtsräte, mache ich nachher, arbeite ich nach später mit Private Equity zusammen. All diese Leute, die eben entscheiden, wer in die Aufsichtsräte gewählt wird, die sind alle in diesen Netzwerken drin. Ich hatte eine Situation, da wurde eine CEO einer der größten Versicherungen hier in der Schweiz und hat mir dann nach einem Jahr gesagt, du Thomas, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich habe so viel um die Ohren, ich muss mich da ausklinken. Habe gesagt, du, volles Verständnis, schade, aber klar. So, nach 4 Jahren war der dann nicht mehr CEO, dann kam er zu mir und sagte, du Thomas, ich bin jetzt nicht mehr CEO, ich wäre jetzt interessiert an Verwaltungsratsmandaten. Kannst du mir da nicht helfen, kannst du mir nicht ein paar Leuten vorstellen? Und dann habe ich ihm gesagt, mein lieber Freund, mache ich gerne, aber jetzt musst du mir erklären, weshalb du aus dem Entrepreneurs Roundtable ausgetreten bist, denn die Leute, die ich dir vorstelle, sind alles Leute, die dort drin sind, die du jetzt während 5 Jahren persönlich kennengelernt hättest, wo du jetzt nicht einen Cold Call machst, mit einer warmen Intro durch mich, sondern die würdest du kennen, ja? Mit denen hättest du Wochenenden verbracht, hättest du x Dinners verbracht. Erklär mir das, er konnte es mir nicht erklären. So, und diese Kurzsichtigkeit, der begegne ich manchmal und das finde ich immer wieder aufs Neue erstaunlich.
Sehr gut. Das heißt, an alle, die gerade zuhören, in ähnlicher Situation sind, kann man sich vielleicht nochmal kurz 15 Sekunden, 20, 30 Sekunden zurückspulen und nochmal anhören. Ja, vielleicht noch kurz zu dir persönlich. Wie sieht denn so, wenn man so durch deinen Tag durchgeht? Gibt es da irgendwelche festen Routinen? Bist du Frühaufsteher, Nachteule? Gibt es irgendwas, was du jeden Tag machst?
Klar, Nachteule. Mhm. Das habe ich noch aus meiner Zeit als praktizierender Anwalt, wo ich halt regelmäßig bis Mitternacht gearbeitet habe. Denn am Morgen versuche ich früh Sport zu machen, um fit zu bleiben, zentral, um sustainably high performance hinzulegen, muss man wirklich schauen, dass man genug schläft, bin ich absolut überzeugt davon, und genug Sport macht. Ich habe ansonsten keine Fixpunkte. Jeder Tag ist anders. Was gleich ist, ich treffe jeden Tag spannende Leute, neue spannende Leute, oder sagen wöchentlich neue spannende Leute, jeden Tag spannende Leute. Ist auch ein bisschen ein Schneeball. Ja? Je mehr spannende Leute man kennt, desto mehr wird man anderen spannenden Leuten vorgestellt. Großartig. Das heißt, der größte Teil meiner Zeit verbringe ich heute wirklich damit, spannende Leute zu treffen, spannende Leute miteinander zu vernetzen. Wenn Leute Themen haben, die oder Problem oder ein Anliegen haben, eben die mit einer anderen für sie relevanten Person in einem meiner Netzwerke zu verknüpfen. Das macht mir Spaß und das ist das, was ich eigentlich Tag ein, Tag aus tue.
Thomas, mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich habe eigentlich noch wahnsinnig viele Fragen, aber wir müssen wahrscheinlich einfach nochmal uns treffen. Einfach, ja.
Franz, war wirklich inspirierend auch wieder für mich, das mir zu überlegen, wie das eigentlich so entstanden ist. Vielleicht noch ein Wort.
Ja,
das gibt,
unbedingt.
Es gibt als junger Anwalt hatte ich definitiv keinen Masterplan. Ich hatte nie die Idee, dass ich mal einen privaten Memberclub hier im Herzen von Zürich gründen würde oder mitgründen würde und präsidieren würde. Ich hatte nie die Idee, dass ich mal 500 der relevantesten Wirtschaftsleute von Europa in einem Netzwerk zusammen habe, oder mit vielen Nobelpreisträgern an einem Tisch sitze. Das war wirklich nie, da gab es keinen Masterplan. Ich war neugierig auf Menschen und habe meine Nase immer rausgestreckt und Opportunitäten zu spüren. Und wenn ich eine Opportunität spürte, dann habe ich die ergriffen und bin, ich sage fast nie nein, ich sage sehr viel ja. Und das hat vom einen zum anderen geführt. Und das ist eigentlich das, was ich jedem mit auf den Weg geben möchte. Sag ihm, wenn das Umfeld stimmt, wenn die Leute stimmen, sag im Zweifel ja und schau, wohin das führt.
Top. Auf jeden Fall jeder, der zugehört hat bis hier, wir freuen uns über Feedback. Man kann natürlich auf uns zukommen, da gibt es Möglichkeiten, muss man sich einfach nur kurz schlau machen. Und wenn nicht, dann kann man sich auch bei mir melden. Wenn es was Seriöses ist, mache ich natürlich auch gerne ein Intro. Ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und herzlichen Dank, dass ich hier bei dir im Club sein durfte.
Sehr gerne. Danke, Franz.